Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Von nichts kommt nichts. Das haben wir uns verdient und Leistung muss sich wieder lohnen. Es gibt so Sätze, die kann man eigentlich fast nur noch ironisch aussprechen. Die sind so zur Phrase verkommen. Erfolg ist nämlich mittlerweile verdächtig geworden. Kann das sein? Irgendwie so angeberisch, überheblich, nach dem Motto »Mein Haus, meine Yacht, mein Ego«. Der Journalist Bernd Kramer, der bezeichnet Erfolg aber nicht nur als toxisch in seinem neuen Buch, sondern er erklärt Erfolg sogar zum modernen Selbstbetrug. Und das will ich genauer wissen. Hallo Herr Kramer.
Hallo, guten Morgen.
Ja, warum ist Ihnen Erfolg suspekt?
Naja, es ist ein Thema, das immer eine Rolle spielt, aber ich glaube, immer mit einem Missverständnis behaftet ist. Insofern, als wir alle so die Erwartung haben, wenn wir etwas tun, wenn wir uns anstrengen, führt das auch zu etwas. Und ich meine, Sie haben die Phrasen ja gerade genannt, von nichts kommt nichts, man muss etwas tun und dann wird man irgendwie dafür belohnt. Das ist keine ganz irrationale Erwartung, das stimmt ja schon auch irgendwie, aber es ist halt
auch ein Missverständnis.
Ein Missverständnis, genau, weil nämlich praktisch die Belohnung haben wir letztlich nicht in der Hand. Also wir können was tun, aber dass es dann in Erfolg umgemünzt wird, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Also Erfolg ist letztlich so eine gesellschaftliche Kategorisierung von Leistung. Das heißt, andere müssen entscheiden, ob das, was wir tun, genug ist,
das
um
ist ja,
mit Erfolg gekrönt zu
werden. Das ist ja die große Frage. Was ist eigentlich Erfolg? Das kann eine Karriere sein, das kann was weiß ich, Familie gründen sein, das kann ein aufregendes Leben sein, es kann aber auch ein ganz besonders bequemes Leben sein. Es kann sein, ein Buch geschrieben zu haben, Herr Kramer. Was ist im Sinne Ihres Buches Erfolg?
Naja, ich glaube, letztlich ist es, wenn man es ganz weit fasst, einfach eine Form von sozialer Anerkennung und die kann natürlich für alles Mögliche kommen und die kann auch in allen möglichen ja, Währungen kommen. Also was natürlich auf der Hand liegt, wäre sowas wie Geld. Mhm. Also das heißt, wer viel arbeitet, wer leistungsfähig ist, Leistung erbringt, verdient dadurch ein gutes Einkommen, ein Vermögen, kann sich was aufbauen. Es kann aber auch einfach sowas sein. Ich weiß nicht, wenn man jetzt in den sozialen Medien schaut, sowas wie Einfluss oder Likes, die man dort bekommt, Prominenz kann ja ein Erfolg sein. Es kann auch einfach natürlich die Anerkennung im privaten Umfeld sein.
Und warum sind Sie jetzt der Meinung, dass Erfolg nicht primär was ist, was wir uns wirklich erarbeiten, sondern was eigentlich von Glück abhängt, von Zufällen?
Naja, also wie ich schon sagte, man hat es ja nur bedingt in der Hand und das ist, glaube ich, immer das, was man übersieht. Wir können etwas leisten und dann kommt dafür eine Gegenleistung, eine Belohnung, ein Erfolg. Das kommt.
Haben wir nicht in der Hand.
Haben wir nicht in der Hand, das entscheiden
also,
andere.
Also wir müssen schon was
wir
leisten,
so eine Art
um Erfolg
Vorlage
zu haben.
Liefern. Also wir können nur diese Vorlage liefern und dann passiert etwas damit, man hat Erfolg oder halt nicht. Und da können dann ganz viele andere Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben Glück, zum Beispiel, dass man die richtigen Leute kennt, dass man den richtigen Leuten auffällt, dass man irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dass
wir einen richtigen Algorithmus haben. Sie nennen ausgerechnet Billie Eilish, ja, globaler musikalischer Superstar, als Zufallsprodukt.
Ich nee, weiß nicht, ob ich wirklich...
Spitzt sich zu, ne?
Es ist ja, natürlich ist es zugespitzt. Also sie hat bestimmt Verdienste und sie ist ja jetzt auch irgendwie eigentlich ein ganz sympathisches Beispiel so aus der Popkultur. Da gibt es ja andere, ich weiß nicht, wenn wir über irgendwie die
jetzt
Tabulen
aufpassen,
wen reden,
sie alles auf sich gegen sich aufbringen.
Aber. Nein, aber irgendwie, ja. Es gibt da viel, sehr viel trashigere Art von Musik. So, aber trotzdem fand ich das Beispiel total eindrücklich, weil sie natürlich irgendwie aus dem Nichts und wie man so schön sagt, über Nacht zum Star wurde.
Mit 13.
Einfach indem sie einen Song bei SoundCloud, praktisch eine Plattform, auf der Musik hochgeladen wird und auf der man Musik finden kann. Da hat sie einen Song hochgeladen für ihren Tanzlehrer eigentlich, so schildert sie das. Einfach, weil es der einfachste Weg war, das zu teilen und zugänglich zu machen. Und dann haben das plötzlich über Nacht Tausende, Abertausende Menschen gehört, gefunden, weiterempfohlen und ja, es setzte sich dann so eine virale Lawine in Gang, die sie dann letztlich zum Weltstar gemacht hat.
Da kann man nicht sagen, Glück, super, ist toll, kann man sich mit freuen. Das wirft aber schon auch so die Frage nach Gerechtigkeit auf, insbesondere wenn es jetzt nicht einfach nur darum geht, wer irgendwie zum Musiksuperstar wird, weil das die wenigsten schaffen, ist klar. Aber wenn wir sagen, das gilt eigentlich grundsätzlich für Erfolg, das ist
ja
uns gemein.
Total. Also das ist in diesen Unterhaltungsmärkten, Kulturmärkten natürlich ein total verbreitetes Phänomen. Also man spricht dann in den Wirtschaftswissenschaften von Winner-Takes-All-Konstellationen oder Märkten. Das heißt, einige wenige ganz an der Spitze vereinen so den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich auch weit darüber hinaus um sich greift, dieses Muster.
Ganz normale Beruf zum Beispiel.
Ja, auch die können, also Karrieren können heutzutage auch im kleineren Maßstab sozusagen virale Phänomene sein, wenn man so möchte. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass uns ja so die klaren Leistungskriterien abhanden kommen. Einfach dadurch, dass wir vielleicht nicht mehr so im Industriekapitalismus leben, wo die Stechuhr und das Fließband genau
Stückzahlen
den Takt vorgeben, sondern in Berufen, wo die Kriterien, was eigentlich jetzt anerkennungswürdig ist oder nicht mehr so klar sind. Also natürlich gibt es da auch Vermessungen, es wird irgendwie sehr viel quantifiziert, aber trotzdem ist es irgendwie meinem Gefühl nach unklarer, diffuser, interpretationsoffener, interpretierbarer geworden, was eine Leistung ist, die jemand erbringt, die erfolgswürdig ist.
Und Erfolg sorgt auch für weiteren Erfolg. Sie haben das schöne Kapitel, dass Menschen mit Erfolg abheben, selbst wenn sie bodenständig bleiben. Damit ist ja gemeint, Erfolg verpasst uns Rückenwind. Unsere nächste, selbst wenn es eine Schnapsidee ist, die Leute wollen bei unserem nächsten Erfolg dabei sein und unterstützen uns. Ist das so?
Ja, ich glaube schon. Also das ist so das typische Matthäus-Phänomen. Wer hat, dem wird gegeben. Und man hängt sich immer natürlich an die Erfolgreichen ran. Da kann jeder sich selbst beobachten. Man will sich lieber mit erfolgreichen Menschen umgeben als mit den Verlierern, den Erfolglosen. Da ist dann auch immer so das Gefühl, das ist möglicherweise ansteckend. Wir wissen ja irgendwie nicht genau, woher der Erfolg kommt. Und wenn wir dann mit weniger erfolgreichen Menschen zu tun haben, wer weiß, nicht, dass es auf mich dann auch zurückfällt.
Und das tut es ja auch, ne? Also genauso wie Erfolg Rückenwind gibt, sorgt ja wahrscheinlich auch der eine Misserfolg dafür, dass ich die nächsten
genau,
habe.
Genau, ich glaube, das könnte genauso eine Spirale sein. Also man sagt dann immer, dass ja, Scheitern ist eine Chance, auch so ein Satz, den man gerne hört in so einer Startup-Kultur.
Ein Satz, den man sich leisten können muss, ne?
Ein Satz, den man sich leisten können muss, genau. Denn wenn man mal genau hinschaut, sind die Scheiternserfahrungen, die da angeführt werden, immer nur ja, Scheitern auf relativ hohem Niveau. Man hat sich irgendwie berappelt. Anders geht's ja auch gar nicht, sonst könnte man hinter diesen Satz nicht sagen, dass man aus dem Scheitern gelernt hat oder aus dem Scheitern eine Chance für sich gemacht hat. Das richtige Scheitern kriegt man eigentlich nicht so richtig zu Gesicht. Das ist ja etwas, was schambehaftet ist und was man verdeckt, was man höchstens zu Gesicht bekommt, ist ja so ein Kokettieren mit Scheitern, was dann so präsentiert wird als Emanzipation von diesem Leistungsdenken. Aber letztlich ist es das, glaube ich, nicht.
Das ist ja auch eigentlich eine ziemlich gemeine Sache, weil wenn wir erkennen, dass Erfolg sehr viel von Zufällen und Glück abhängt und damit ja auch Misserfolg sehr viel von Zufällen und eben Pech abhängt, das könnte ja eigentlich was sehr Erleichterndes sein für Menschen, die eben gerade Pech haben und Misserfolg haben. Warum ist das trotzdem so demütigend? Warum fühlt sich Misserfolg so persönlich an?
Das könnte es sein. Und es ist es, glaube ich, also man kann das natürlich auch jetzt sagen und mein Buch so lesen, dass es natürlich der Versuch ist, irgendwie gelassener damit umzugehen, mit diesen Wechselfällen, denen wir alle sozusagen ausgeliefert sind und denen wir heute vielleicht mehr ausgeliefert sind als früher. Ich glaube, ein Stück weit kann das tatsächlich auch so sein, dass dadurch, dass man sich das bewusst macht, dass man bestimmte Dinge nicht in der Hand hat, man gelassener wird. Aber ich glaube, letztlich kommt man da nicht so raus. Also es gibt sehr viel Forschung in der Psychologie dazu, dass wir eigentlich davon ausgehen wollen, dass die Welt irgendwie gerecht ist. Also sie ist natürlich nicht wirklich gerecht. Es gibt immer wieder Ungerechtigkeiten, aber so im Großen und Ganzen sollte es schon irgendwie stimmig sein und sollte so jeder das bekommen, was er verdient. Das ist so ein ganz fester Gedanke, den man auch gar nicht wirklich abschütteln kann und der zu so ja Deutung führt, dass natürlich, selbst wenn man es eigentlich besser weiß, jemand, der Pech hat, dass man dann irgendwie so überlegt, naja, hat er vielleicht doch irgendwas falsch gemacht? Ist da vielleicht doch irgendein Anhaltspunkt, warum er es verdient hat? Also man versucht dann so ein bisschen ja in so ein Victim-Blaming zu kommen. Und das Interessante ist, dass natürlich auch die Menschen, die selbst Opfer sozusagen sind von Umständen, von Pech und so weiter, da selbst mit einstimmen, dass sie selbst sozusagen sagen, ich habe mir dieses Unglück irgendwie auch verdient, bin vielleicht irgendwie schuld daran.
Umgekehrt gilt das ja auch. Menschen, die sehr erfolgreich sind, selbst wenn sie die besten Startchancen haben, was weiß ich, fettes Erbe im Genick, oder es gibt ja auch diese Tests mit diesem berühmten Monopoly-Spiel, wo die Leute einfach sehr unterschiedlich viel Startgeld bekommen haben und selbst die, die irgendwie mit dem zigfachen gestartet sind, sind am Ende der Spielrunde der Meinung, sie hätten sich das selber erarbeitet. Kann man jetzt drüber lächeln? Das hat ja aber auch eine politische Komponente. Sie nennen Zahlen in ihrem Buch und sagen, wenn wir in einer Zeit leben, in der die Ungleichheit immer mehr zunimmt, dann kann man eigentlich immer schlechter ernsthaft behaupten, Leistung würde belohnt.
Und zu einem gewissen Punkt wird es sehr fragwürdig. Also klar, wenn man jetzt über an Millionen oder Milliarden Vermögen denkt, die einzelne Menschen auch in Deutschland haben, da kann man, glaube ich, unmöglich davon ausgehen, dass es verdient ist. Und Erbe ist natürlich definitiv nicht verdient.
Und trotzdem in derselben Zeit, in der in Deutschland die Ungleichheit zunimmt, seit den 80ern bis heute, nimmt die, in Umfragen zitieren sie, die Zustimmung zu der Aussage, Leistung wird belohnt, die nimmt auch zu. Also mehr Menschen sind heute der Überzeugung, Erfolg ist eigene Leistung, als noch in den 80ern. Wie erklären Sie sich, dass diese Idee so derartig hartnäckig und wirkmächtig ist?
Ja, das ist total paradox. Also das heißt, das findet man in der Soziologie, dass Gesellschaften, wo die Ungleichheit groß ist, auch Gesellschaften sind, wo die Menschen denken, Leistung führt zu sozialem Status. Durch Leistung kann man sich seinen Platz in der Gesellschaft verdienen. Und auch über die Zeit hinweg betrachtet, wenn die Ungleichheit größer wird, nimmt diese Idee, diese Vorstellung, wir lebten in einer Meritokratie, also in einer Leistungsgesellschaft, wenn man so möchte, sogar noch zu.
Ist das dieser Hoffnungsschimmer, der da drin steckt? Ich kann es irgendwie doch schaffen, wenn ich mich nur anstrenge?
Ja, vielleicht. Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen, was ich schon sagte, man möchte nicht in einer ungerechten Welt leben. Und wenn die Welt halt so ist, wie sie ist, muss man irgendwie davon ausgehen, dass es verdient ist. Weil sonst hätten wir ein riesiges Problem mit diesen Ungleichheiten, die wir sehen. Also da müsste man ja auf die Barrikaden gehen und dagegen protestieren. Interessanterweise passiert das ja nicht. Es geht gegen viel protestiert, es gibt viel politischen Unmut, aber eigentlich dagegen relativ wenig. Das ist eine Erklärung. Eine andere ist so die paradoxe Beobachtung, dass mehr Ungleichheit dazu führt, dass man weniger Ungleichheit sieht, interessanterweise. Also das heißt, wenn die Reichen reicher werden, die Armen ärmer werden, leben sie auch immer mehr in verschiedenen Welten,
in städtischen, in Städten, genau, in Schulen.
Genau, also die Lebenswelten sind segregierter, genau. Was dann dazu führt, dass man so innerhalb der Lebenswelt den Eindruck hat, es ist relativ gleich hier. Und die Anstrengungen, die man hier erbringt, fruchten in diesem Rahmen, in dem man sich bewegt. Und das dann natürlich auf die Gesamtgesellschaft überträgt, obwohl eigentlich, wenn man mal wirklich von der Vogelperspektive drauf gucken würde, das nicht so ist und nicht so sein kann.
Und so kann man sich dann auch als Spitzenpolitiker mit Privatjet für Mittelschicht halten.
Ja, das, ja, genau.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es wird erstaunlicherweise nicht so richtig dagegen auf die Barrikaden gegangen. Es gibt ja schon eine gewisse Form des Protests gegen diese Idee der Leistungsgesellschaft, aber die ist quasi so eine Art Privatisierung dieser Idee. Nämlich jüngere Generationen, denen die Alten jetzt vorwerfen, ihr wisst ja überhaupt nicht mehr, was Arbeit ist, die eben beim Vorstellungsgespräch als erstes mal nach den Urlaubstagen fragen, etc., um mir das jetzt mal so ganz klischeehaft zu überziehen. Aber haben vielleicht die einfach nur kapiert, sie wären für die Leistung eh nicht mit Erfolg belohnt? Also warum leisten?
Ja, das wäre eine Erklärung dafür. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unbedingt so ist, wie es halt immer dargestellt wird, dass es so ein Zerrbild ist, dass die Gen Z, die Generation Z jetzt hingeht und sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel arbeiten, ich möchte eine 4-Tage-Woche, meinetwegen auch eine 3-Tage-Woche, das reicht mir.
Leistung muss ich wieder schonen, schreiben Sie.
Ja, genau. Und Quiet Quitting, das sind ja lauter so Schlagwörter, so Zeitgeistwörter, denen man jetzt immer wieder begegnet.
Und Quiet Quitting ist eine ziemliche Unverschämtheit, weil da geht es einfach um Leute, die so viel arbeiten, wie in ihrem Vertrag drinsteht. Ne?
Genau, wenn man es so definiert, ist es das. Aber ich glaube, dass das tatsächlich halt gar nicht der Fall ist. Also wenn man sich jetzt auch Umfragen unter Jüngeren anguckt, ist es durchaus so, dass die schon gewisse Karriereambitionen haben. Ich glaube, das ist halt mehr so eine Sehnsucht, die in diesen Debatten zum Ausdruck kommt, nämlich so das Gefühl, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung im Arbeitsleben ist nicht mehr richtig stimmig und irgendwie muss man da einen Ausweg draus finden. Interessanterweise wird er dann doch de facto gar nicht so eingeschlagen oder ist gar nicht so häufig eingeschlagen, wie man denkt. Also irgendwie haben wir es dann doch drin, dass man denkt, naja, ich streng mich halt an, weil irgendwie verschafft mir das ja auch so ein Selbstwirksamkeitsgefühl, eine Identität, selbst wenn man eigentlich besser wissen könnte, dass es nicht unbedingt sich immer auszahlt. Und wenn Christian Lindner sagt, die Arbeitsmoral der Deutschen hat nachgelassen und man muss jetzt mal wieder Anreize setzen, dass die Leute wieder ordentlich ranklotzen, da schwingt ja immer sowas mit, dass es halt tatsächlich so eine mangelnde Leistungsbereitschaft gibt. Und ich glaube, also es wäre gar nicht verwunderlich, wenn es eine mangelnde Leistungsbereitschaft gäbe. Aber das Merkwürdige ist eigentlich irgendwie, wie wenig das so ist, wie es beklagt wird.
Das heißt, das ist eine ziemlich festgefahrene Situation eigentlich, in der wir, selbst wenn wir merken, dass Leistung und Erfolg nicht zusammenhängen, irgendwie trotzdem immer noch an diesem Gedanken festhalten. Jetzt, um zum Schluss zu kommen, ich bin gespannt, ob Sie mit Ihrem Buch den Nobelpreis kriegen. Haben Sie eine Idee, wie wir Erfolg gerechter, besser, gleichmäßiger verteilen
können? Naja, ich stochere da ja auch im Nebel, wenn man das letzte Kapitel liest. Ich habe da bis dann auf so ein Gedankenexperiment mich mal eingelassen, wie es denn wäre, wenn man wirklich alles auslosen würde. Jede Stellung, die es gibt, jede Position, jeden Beruf, alles auslosen. Meinetwegen auch alle paar Tage neu oder alle paar Wochen. Ein bisschen Freude sollen die Leute haben an ihren Erfolgen, die sie da bekommen. Aber ich glaube, irgendwie, das wäre schon eine Vorstellung, die uns nicht behagt irgendwie. Also irgendwas,
es fühlt sich dann auch nicht mehr nach Erfolg an, ne?
Ja, beziehungsweise man neigt ja dazu, dass sich dann doch irgendwie selbst auf die Fahnen zu schreiben, dass man, selbst wenn man im Lotto gewonnen hat, sich das irgendwie verdient hat. Aber ja, die Vorstellung ist verbunden natürlich auch mit einer Ohnmachtsvorstellung. Man hat dann nicht mehr selbst in der Hand, was man macht in seinem Leben. Das heißt, eigentlich ist das keine Alternative. Ich glaube, die einzige Antwort ist, die Ungleichheiten zu begrenzen. Dass es nicht so beißend ist, warum jetzt der eine so viel mehr hat als der andere.
Erfolg ein moderner Selbstbetrug von der Entzauberung der Leistungsgesellschaft. So heißt dieser Essay, der kostet 18 Euro. Geschrieben hat ihn Bernd Kramer, der ist bei mir zu Gast. Dankeschön.
Danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.